Preis dem Herrn. Halleluja. Gott ist wunderbar. Und ich komme quasi jetzt gerade von Erweckungsversammlung mit dem Jens Garnfeld. Und um die Wahrheit zu sagen, ich bin jetzt genau wieder in eine Erweckungsversammlung hineingekommen. Weil vom Geist her ist kein Unterschied. Und das ist tatsächlich so. Das sage ich jetzt nicht nur einfach so rhetorisch. Ja, weil ein Gastsprecher irgendwie ja nette Worte sagen soll, sondern das empfinde ich tatsächlich so. Und mit der Erweckung ist das so, da sind wir nie fertig. Und das stimmt wirklich so, wenn wir einen Hunger haben, wenn wir ein Verlangen haben, dann kann Gott unser Verlangen füllen. Und wenn wir kein Verlangen haben, dann ist gar nichts da, was Gott uns geben kann, weil wir können es gar nicht empfangen. Das ist erstaunlich, was ich auch bei mir merke, seit meiner Geistestaufe 1982, ist lange, lange her, da habe ich gedacht eigentlich, ich lebe die Erweckung. Und das ist auch nicht so, dass ich irgendwie vom Glauben abgefallen wäre. Wenn du aber in eine wirkliche Erweckung reinkommst, dann merkst du erstmal, wie ausgetrocknet du doch bist. Und irgendwo ist der Mensch vergesslich. Deshalb müssen wir immer dasselbe, immer wieder dasselbe hören. Weil der Mensch vergesslich ist. Und rein geistlich trocknen wir schneller aus, als uns manchmal bewusst ist. Und nur durch einen Unterschied, wenn jemand frisch ist und wir mit demjenigen zusammenkommen, merken wir den Unterschied. Wenn wir mit anderen Rosinen zusammen sind, dann merken wir den Unterschied nicht, dass wir selbst so sind. Das ist manchmal, wenn du ein heißes Bad nehmen möchtest und du titschst so mit deinen Fuß so rein, wenn du so aus der Kälte kommst und das Wasser hat so 40, 42 Grad, du springst nicht gleich rein. Du musst dich erstmal akklimatisieren und so langsam dich daran gewöhnen, weil mit einem Mal wird dir heiß. Und dann erst merkt man, wie ausgekühlt man ist. Erst durch diesen Unterschied. Und dann ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier irgendwo. Man kann sich auch an einen bestimmten Standard gewöhnen. Und indem man sich daran gewöhnt, trocknet man mit einmal wieder aus. Dann kannst du mitten in einer Erweckungsversammlung sein und du gewöhnst dich daran, wenn du täglich da drin bist. Wenn du Sonntag für Sonntag hierher kommst, das Wort hörst, den Heiligen Geist spürst, wie er sich bewegt. Es ist möglich, dass man sich daran so gewöhnt, dass man nach Hause geht und sich fragt, ich wünschte mir, der Heilige Geist würde sich bewegen, weil man sich daran gewöhnt hat. Und dann kommen irgendwo Gäste mal rein, die irgendwo so halb vertrocknet sind und die merken dann mal, die titschen so mit dem Fuß ins Wasser, wow, hier geht ja die Post ab. Und andere sitzen im selben Gottesdienst und wünschen sich, Gott würde zu ihnen mal reden. Damals, als wir unser Haus gebaut haben, also ich bin mehr ein jemand, der gern duscht. Ich bade eigentlich nicht so häufig. Ich stelle mich lieber unter die Dusche, geht schneller. Aber da bin ich dann doch mal in die Badewanne. Unsere Jungs waren noch klein und das war dann so, wenn man das Wasser reinlässt, dann hast du oben eine Schicht mit Spielzeug, Plastikspielzeug. So Wasserflaschen und Schiffchen und Entchen und also und diese Schicht musst du erstmal zur Seite schieben und dann kannst du dich in die Wanne setzen. Und so saß ich da in der Wanne und dann fand ich so eine kleine Spritzflasche. Irgendwo steckt in jedem Mann noch so ein kleiner Junge drin und dann fing ich an, damit rumzuspritzen, bis das Wasser leer war. Und jetzt wollte ich neues Wasser reinkriegen, aber da war nichts, wo du was nachfüllen konntest. Da war nur vorne so eine ganz, ganz kleine Öffnung. Und das Wasser konntest du nur reinbekommen, wenn du die Flasche zusammendrückst, einen Unterdruck erzeugst, ins Wasser hältst und jetzt hoffst, dass der Unterdruck stark genug ist, dass das Wasser hineingesogen wird. Weil ich Prediger bin, habe ich immer gleich Vergleiche. Und ich dachte so bei mir, das ist tatsächlich so, wie wir von Gott empfangen. Je stärker der Unterdruck, je stärker das Verlangen, umso mehr kann Gott uns füllen. Und deshalb empfehle ich dir wirklich, sei bei denen, ich glaube am Mittwoch ist das da dann, oder Midweek ist das Mittwoch, oder, dass du da bist, dass du dich vorbereitest und dass du auch nicht darauf erst wartest, bis der Pastor Jens Garnfeld hier ist und ihr solche Versammlungen habt, sondern dass du im Vorfeld schon erfüllt bist. Weil du kannst nicht so erfüllt sein, dass das nichts mehr reingeht. Das ist nicht möglich. Einfach, der geistliche Mensch hat ein enorm großes Fassungsvermögen. Und in dieser Welt, wie schon gesagt, irgendwo sind wir wie löchrige Gefäße. Gott füllt uns und das läuft irgendwo wieder raus. Und wir brauchen permanent den Nachschub. Das war das eine, was ich einfach so auf dem Herzen hatte, noch zu sagen. Das ist noch nicht die Predigt. Und das zweite, Gott hat mich an eine Bibelstelle erinnert. Gerade als ich im Lobpreis stand, das ist manchmal interessant, man bereitet sich vor, Herr, worum soll es gehen im Gottesdienst? Und dann stehst du in der Versammlung und der Heilige Geist ist da und dann bringen wir das noch. Ja, Herr, ich habe mich nur so fleißig vorbereitet auf die Predigt und jetzt kann ich die wohl gar nicht halten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich? 2 Stunden, hat man gesagt. Okay, erstmal zum 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 13. 2. Korinther 5, Vers 13. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Und dieses Wort außer uns waren heißt eigentlich Ekstase. Wenn du in Ekstase gerätst, natürlich mit einer anderen Bedeutung, als wenn irgendwelche Buschmänner sich da in Ekstase tanzen. Sondern dieses Wort Ekstase heißt nicht, dass du deine Sinne verlierst. Sondern dieses Wort Ekstase heißt, hineingesunken sein in die Gegenwart Gottes. So habe ich es in der Genfer Studienbibel gelesen. Da gibt es einen Unterpunkt genau an diesem Vers. Dieses Wort außer sich sein heißt, da steht dann so etwa, Paulus war in der Gegenwart Gottes. Er war so versunken in diese Gegenwart Gottes, dass er sich in einer Weise benahm, dass er Dinge tat, wo die Leute dachten, der ist verrückt. Stellt euch einfach mal vor, du gehst zu einem Fußballspiel, das ganze Stadion voll und jetzt fällt ein Tor. Und so Fans, die benehmen sich da, die achten nicht drauf, wie sich die anderen verhalten. Wenn da von ihrer Mannschaft ein Tor fällt, dann johlen die, dann tanzen die, dann jubeln die. Und jetzt, technisch ist sowas möglich, dass du, wenn du so jemand fotografierst oder auch filmst, du schneidest diese Person aus, nimmst diese Person und setzt sie in einen anderen Film rein. Und jetzt steht diese Person mitten in der Fußgängerzone. Wow! Und die anderen Fußgänger, was ist mit dem los? Weil den anderen fehlt der Hintergrund. Da ist jemand versunken in seine Welt. Wenn da zigtausend andere in dieselbe Welt versunken sind, das fällt dann auch gar nicht auf. Die halten das alle für normal. Aber nimmst du denjenigen heraus, setzt ihn in eine andere Welt hinein. Und die anderen Menschen, die denjenigen beobachten, haben diesen Hintergrund nicht. Die sehen den Hintergrund nicht. Dann denken die, der ist verrückt. Und so ist das mit der Gegenwart Gottes. Egal, ob du im Gottesdienst bist oder stell dir vor, du sitzt im Zug und hörst dir tolle Musik an. Die anderen hören die Musik nicht. Jetzt machst du die Augen zu und singst mit. Und die anderen hören ja die Musik nicht. Die sehen nur deine Gestik und wie du mitsingst. Wünschen sich, du würdest aufhören oder ich weiß ja nicht, wie gut du singen kannst. Die denken, du bist verrückt. Wenn du dich hineinsinken lässt in die Gegenwart Gottes. Und manche sinken tatsächlich hin. Viele lassen sich tatsächlich fallen in die Gegenwart Gottes. Das ist also nichts Ungewöhnliches, tatsächlich sich am Boden wiederzufinden. Wenn der Herr wirkt. Und der Punkt daran ist, du bist bei vollem Bewusstsein. Das ist also nicht so, dass du dein Bewusstsein verlierst. Und manche Leute wollen den Segen Gottes haben und sagen, Herr, na segne mich, wenn du willst. Ich will ja auch, aber sie wollen nicht mitmachen. Sie wollen sich nicht hineinsinken lassen in die Gegenwart Gottes und deshalb können sie nicht empfangen. Und sie warten darauf, es ist wie mit der Zungenrede. Sie warten darauf, dass sich ihre Zunge bewegt. Und Gott wartet drauf, der Heilige Geist wartet drauf, dass du deine Zunge bewegst, damit er dann sprechen kann. Und Gott wartet darauf, dass du dich ihm hingibst, dass er wirken kann, dass er in deinem Leben wirken kann. Und vielleicht hilft das jemandem, der sich fragt, ja, muss ich mich wieder fallen lassen oder nicht? Manchmal gibt es auch so einen Herdentrieb. Man stellt sich vorn hin und sagt, gut, wenn der stehen bleibt, bleibe ich auch stehen. Der fällt, gut, okay, lasse ich mich auch fallen. Darum geht das gar nicht. Es geht darum, dass du allein für dich den Segen empfangen möchtest. Darum geht das. Und dass du erfrischt wirst. In meiner Gemeinde sehe ich wirklich richtig gute, gute Veränderungen. Und das fing bei mir an, bei mir persönlich. Und ich bin auch nicht der Jackenschwinger-Typ und wo so. Ich liebe es auch eher und wo so bedächtig und ehrwürdig dann so vorn stehen und das Wort auslegen. Reinhard Bonke hat mal gesagt, Würde ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist so viel schöner mit dem Heiligen Geist. Wenn du voll Heiligen Geist bist, wenn du erfrischt bist. Und das soll ein Stück darum gehen heute, wie kannst du von Gott empfangen? Wie kannst du den Segen für dich empfangen? Und jetzt fängt die Predigt an. Lass uns mal zum 1. Korinther Kapitel 11 gehen, und zwar den Vers 30. Also wir feiern jetzt nicht das Abendmahl hier, aber vielleicht hilft dir das fürs nächste Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 30. Und dort heißt es, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das heißt, deshalb. Die Betonung hier liegt nicht darauf, dass es in Gemeinden Kranke gibt. Dass es in der Gemeinde in Korinth, dass da so viele Kranke in der Gemeinde waren. Die Betonung liegt darauf, dass es Kranke gab dort in Korinth, die nicht gesund geworden sind. Das ist die Betonung. Wir brauchen also auch kein schlechtes Gewissen haben. Niemand braucht Schuldgefühle haben, wenn er mal krank wird. Und die anderen würden denken, ach, der hat jetzt wieder keinen Glauben oder so. Das geht nicht darum, dass ob jemand krank wird oder nicht. Die Betonung liegt darauf, wirst du geheilt oder nicht? Wirst du gesund innerhalb der Versammlung oder nicht? Das ist die Betonung. Und die Gemeinde in Korinth, wie alle Gemeinden in der ersten Generation, die wussten von Heilung. Da wurde in jeder Gemeinde das volle Evangelium verkündigt. Die wussten davon, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Sie sollen ihn mit Ölsalben über ihn beten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, heilen. Oder betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das haben die mit Sicherheit praktiziert. Und trotzdem sind Leute nicht gesund geworden. Und darauf liegt die Betonung. Deshalb sind so viele da, die, und Krankheit nehme ich jetzt mal nur als Beispiel, die also krank sind, nicht gesund werden, die Probleme haben, keine Antwort bekommen, die schwach sind, nicht gestärkt werden, die ausgehungert sind, nicht gesegnet werden. Deshalb darum, und um dieses darum soll es gehen. Darum. Es gibt also für alles einen Grund. Paulus geht darauf ein Stück ein, warum das so ist. Warum gibt es so viele Kranke, so viele Notleidende unter euch? Einmal schreibt er hier, weil es hier um das Abendmahl geht, den Leib des Herrn nicht richtig beachten oder wertschätzen. Da geht es darum, dass wir beim Abendmahl, Jesu Blut ist für unsere Sünden vergossen, sein Leib wurde gebrochen, durch seine Striemen sind wir geheilt. Wir brauchen also die richtige Theologie. Wenn wir die nicht haben, Paulus sagt, deshalb gibt es so viele Notleidende. Wir brauchen die richtige Theologie. Wir brauchen die richtige Lehre. Der Leib des Herrn hat noch eine weitere Bedeutung. Das ist auch die Gemeinde als der Leib des Herrn. Wir brauchen also auch nicht nur die richtige Theologie, wir brauchen die richtige Gemeinde. Und Wir brauchen Geschwister, die in Liebe wandeln. Weil, das schreibt er in den anderen Versen hier, eure Versammlung wäre nicht besser, sondern schlechter. Und damit meint er das Miteinander eigentlich. Euer Miteinander wird nicht besser, sondern schlechter. An die Korinther schreibt er das. Ich bin so froh, dass es bei euch ja nicht so ist. Aber es ist also möglich, dass dort eine Gemeinde mit der richtigen Theologie ist, aber das Zusammenwirken, das Zusammenleben der Geschwister, wenn sie zusammenkommen, das wird dann nicht besser, sondern schlechter. Und Paulus schreibt, deshalb. Das sind erstmal zwei wesentliche Gründe, weshalb das so ist. Weshalb manche Gläubige in den Gemeinden den Segen Gottes nicht empfangen können. Das sind zwei wesentliche Gründe. Einen dritten Grund gibt es auch. Ich habe das so bewegt, das ist immer eine Frage für mich, wenn erstmal meine persönlichen Gebete nicht beantwortet werden. Wenn ich eine Not habe, ich bitte Gott, dieser Not zu begegnen. Und wenn sich da nichts ändert, dann habe ich Fragen. Und ich habe dann keine Ruhe. Und ich sage dann, naja, gut, diesmal war es kein Treffer und wir leben einfach so weiter. Ich habe wirklich Fragen. Ich bin auch Bibellehrer und ich will dann wissen, warum muss ich bei mir irgendwas ändern? Muss ich in meinem Denken irgendwas ändern? Weil Gott ändert sich nicht. Also was muss ich ändern? Aber genauso bin ich auch Pastor. Und wenn in meiner Gemeinde irgendwo Probleme sind, die nicht gelöst werden, dann will ich wissen, warum. Wir haben großartige Heilung erlebt in den vergangenen Jahren. Manche Leute sind in der Gemeinde, die sind nur deshalb gekommen, weil sie vorher geheilt wurden. Da gab's oder gibt's eine Familie bei uns in der Gemeinde, die Frau kam vor, weiß nicht, etwa 10 Jahren durch eine andere Frau, die waren befreundet und sie hatte starke Depressionen. Und sie war bei 5 verschiedenen Ärzten beziehungsweise Psychologen, Psychiatern, war in Behandlung, hat etliche Therapien hinter sich und die Psychiater, eine nach den anderen, hat sie aufgesucht und alle, hat sie mir dann erzählt, alle haben ihr zugeraten, sich scheiden zu lassen, weil sie sexuell verklemmt wäre in der Ehe. Das war die moderne Therapie. Das hat sie einmal gehört, ist zum nächsten gegangen. Wieder gehört, zum nächsten gegangen. Und dann war sie in der Klinik, in der Behandlung und nichts hat geholfen. So kam sie in der Gemeinde, ob ich helfen kann. Das sagt mir erstmal, es gibt Leute, die uns beobachten, die Hilfe suchen und die irgendwo wissen, in der Kirche, in der Gemeinde muss es Hilfe geben. Weißt du übrigens, dass die Verheißung, geheilt zu werden, der Gemeinde gilt. Innerhalb der Gemeinde ist Heilung zu finden. Und das Problem, das Paulus hier anspricht, ist, ja, aber nicht jeder wird geheilt. Warum? Und um dieses Warum soll es gehen. Und diese Frau, durch einen Prozess von etwa 1,5 bis 2 Jahren, das war also kein schnelles Gebet, aber das war ein Prozess, wo es spürbar besser wurde. Und etwa nach einem halben Jahr war ihr Zustand so spürbar verbessert, dass ihr Ehemann es mitbekommen hat und er kam zur Gemeinde. Und dann hat die erwachsene Tochter, die eine Ausbildung gemacht hat, auswärts, sie kam dann zu Besuch, hat die Veränderung mitbekommen. Nach der Ausbildung, sie kam auch zur Gemeinde. Die ganze Familie kommt zur Gemeinde, weil dieser Frau geholfen wurde. Dann bekam ich, also ist noch einige Jahre her, bekam ich einen Anruf von einem anderen Pastor, ob wir jemanden besuchen können, mit dem er befreundet war. Und von dem Mann, die Frau, lag im Krankenhaus, ziemlich schwere Herz-OP und so weiter. Und den haben wir aufgesucht. Also nicht ich, jemand anderes hat ihn aufgesucht. Er wurde dann zum Gottesdienst eingeladen, er kam. Und er hat dann mitbekommen, wie wir als ganze Gemeinde für seine Frau gebetet haben. Erstmal da hat er gemerkt, da sind Leute, denen das nicht egal ist. Dann geht er ins Krankenhaus. Eine Woche später sagt er, der Zustand meiner Frau hat sich so dramatisch verändert. Er hat sich daraufhin bekehrt. Und die Frau sagt, naja, das ist einfach so gekommen. Und er sagt, nein, da sind die Leute, die für dich beten. Und dann hat sich ihr Zustand wirklich weiter so verbessert, wo sie selbst, sie kennt ja ihren ganzen Zustand, schon einfach von Kind an, auch der Mann irgendwie durch Kinderlähmung und die Frau, also es gibt Leute, die sind schon krank geboren worden. Und sie kennt ihren Zustand. Und Gott hat so eingegriffen, dass sie merkte, das sind nicht mehr nur die Ärzte. Und daraufhin hat sie sich auch bekehrt. Und dieses Ehepaar seit, weiß nicht, 15 Jahren kommen sie zum Gottesdienst, kommen sie zur Gemeinde. Wir haben also wirklich dramatische Heilungen erlebt, wo wirklich daraufhin Leute in die Gemeinde kamen. Auf der anderen Seite gibt es Kranke, die einfach über Jahre nicht gesund werden. Und das will ich wissen, warum? Warum werden die nicht gesund? Und ich frage den Herrn, warum nicht? Und Gott sagte zu mir, der Segen Gottes, den Segen kannst du nur empfangen, wenn du Gottes Reden empfängst vorher. Manchmal beten wir auch zu schnell für Leute. Den Segen kannst du nur empfangen, wenn du Gottes Reden zuvor empfängst. Wie redet Gott zu dir? Na, zuallererst durch die Bibel, durch den Heiligen Geist. Es geht also nicht darum, einfach nur so eben die Bibel zu lesen, das Kalenderblatt zu lesen, die 3 Kapitel am Tag oder ein Kapitel oder sonst wie, sondern redet Gott zu dir. Empfängst du das Reden Gottes? Das ist der Punkt. Nicht, ob du in der Bibel liest, sondern empfängst du Gottes Reden? Manchmal redet Gott auch durch Glaubensgeschwister. Aber Gott redet, wenn du das Reden Gottes empfangen willst, musst du vorher den Redner empfangen. Und hast du Vorbehalte, kannst du das Reden Gottes nicht empfangen. Und weil du das Reden Gottes nicht empfangen kannst, kannst du den Segen Gottes nicht empfangen. Es gibt eine bestimmte Art von Segen oder einen bestimmten Segen, den du nur in der Gemeinde empfangen kannst. Du kannst zu Hause für dich geheilt werden. Du kannst ein bestimmtes Maß an Segen zu Hause für dich allein empfangen. Manche Leute verlassen Gemeinden und bis zu einem bestimmten Level können sie gesegnet werden, weil Gott liebt alle Menschen. Gott segnet uns immer so gut er kann. Aber ein bestimmtes Maß an Segen kannst du nur innerhalb der Gemeinde empfangen. Aber auch nur dann, wenn die Bedingungen stimmen. Einfach nur zum Gottesdienst kommen und innerlich doch nicht dazugehören und den Prediger ablehnen, dann kannst du den Segen nicht empfangen, weil du das Reden nicht empfangen kannst. Manche Offenbarungen, du kannst natürlich, du sollst deine Bibel lesen, Gott redet zu dir, aber manche Offenbarungen kannst du nur durch andere Dienstgaben empfangen. Ich weiß nicht, warum hat Gott das so eingerichtet? Oh, stimmt nicht gar nicht, ich weiß das schon. Ich meine, Gott hat Lehrer, Gott hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Er hat sie ja eingesetzt. Er hat die Gemeinde gegründet, damit wir nicht allein alles empfangen sollen. Josua und Kaleb, das waren Männer voll Glauben. Aber sie kamen nicht ins Land rein, sie mussten auf die Gemeinde warten. Sie mussten auf den Rest warten. Manch ein Segen, manch ein Maß des Segens können wir nur gemeinsam empfangen. Und manche sind krank, notleidend in der Gemeinde und nur durch die Gemeinschaft der Gläubigen kann ihnen geholfen werden. Deshalb müssen wir einander annehmen, damit dieser Segensfluss nicht behindert wird. Deshalb musst du deinen Pastor annehmen, weil dadurch fließt der Segen. Gott hat das so eingerichtet, dass der Segen nicht einfach blups vom Himmel fällt, sondern auch Geld fällt nicht vom Himmel. Du wirst finanziell gesegnet, indem jemand kommt und dir was aushändigt. Auch Heilung, und das fällt nicht einfach so vom Himmel. Da kommt dann jemand, predigt das Evangelium, legt dir die Hände auf. Der Segen wird vermittelt. Wenn du denjenigen jetzt aber nicht annimmst, weil du seine Nase nicht magst oder seine Person nicht magst, dann kann Gott dir den Segen nicht vermitteln. Weil Gott hat das so eingerichtet, dass der Segen über Menschen, über menschliche Kanäle vermittelt wird. Lass uns mal zum 2. Korinther Kapitel 6 gehen. Ein anderes Beispiel, da lag eine Frau im Krankenhaus und sie hatte Mühe, von mir zu empfangen. War eine ältere Frau und in ihren Augen bin ich so der jüngste Kerl. Ganz so jung bin ich nicht mehr, aber ich bin froh, dass ich noch jung aussehe. Aber in ihren Augen bin ich so der jüngste Kerl. Und das ist ja manchmal so, denn aufgrund der Lebenserfahrung und sie wollen manchmal den Pastor lenken und leiten und ich stehe voll hinter dir. Ja, mir wäre es lieber, die würden vor mir stehen und sagen dann, Pastor, ich folge dir, wo immer ich hin will. Und manchmal, so eine Leute gibt es manchmal, in manchen Gemeinden. Und ich sollte sie besuchen, bevor ich einen Krankenbesuch mache, bete ich. Weil das war eine schwere, schwere Krankheit. Und wenn das nicht gut ausgeht, würde sie sterben daran. Also sie lag noch nicht im Sterben, aber da stand eine OP aus und so weiter. Und ich betete, wie soll ich beten? Mit Ölsalben oder Hände auflegen? Und Gott sagte mir, geh hin, sie wird sterben. Sprich mit ihr drüber. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich war auf dem Weg zum Krankenhaus, hatte noch mit einem anderen Bruder Dinge dazu erledigen, älterer Bruder, ein Beter. Ihm habe ich das mitgeteilt, sage ich, ich besuche jetzt diese Frau. Und der Herr hat mir gesagt, sie wird sterben. Komm, lass uns nochmal zusammen beten, dass ich Weisheit habe, dass ich das sage, was auf Gottes Herzen ist. Und die Frau ist am Ende nicht gestorben, weil sie hat etwas verändert. Das hat der Herr mir vorher so alles nicht gesagt. Aber hätte ich nicht über das Sterben mit dieser Frau gesprochen, hätte sie keinen Grund gehabt, Dinge zu verändern. Sie hätte keinen Grund gesehen bei sich. Also habe ich in aller Ernsthaftigkeit über das Sterben mit ihr gesprochen, weil ich war überzeugt, sie stirbt. Ich muss sie vorbereiten. Und dann habe ich gemerkt, dass sie eine panische Angst vor dem Sterben hat. Und du kannst nicht für Heilung glauben und gleichzeitig ein Herz voller Furcht haben. Zur selben Zeit geht das nicht. Es geht nicht. Manche Leute haben Angst vor dem Zahnarzt und sagen, bet mal schnell für mich, weil ich will nicht zum Zahnarzt. Manche Leute haben Angst vor einer OP und aus dieser Angst heraus, empfange ich lieber Heilung von Gott. Aber das ist keine Grundlage, das ist kein Glaube, das ist nur Angst vom Arzt. Und so hatte diese Frau Angst vor dem Sterben. Ihr Ehemann, der ist so ein Haudegen, also eine Empathie wie ein Holzfäller, so ungefähr. Und das ist nicht leicht, dann mit so Leuten zu sprechen dann. Und ich sprach dann mit der Frau über den Himmel und über die Herrlichkeit. Und der Mann mit ihr, was ist denn mit dir los? Du solltest jetzt für Heilung beten, du redest über den Himmel, wie soll sie denn sterben? Die Frau hat mich schon verstanden. Sie sagt, Schatz, kannst du mir nicht mal eine Tasse Kaffee holen? Und dann habe ich mit ihr allein gesprochen und habe ihr das alles wirklich, ich habe kein Blatt vom Mund genommen. Sag ich, liebe Schwester, wir als Christen, wir brauchen doch keine Angst haben. Wir sind doch die, die die Hoffnung ausstrahlen. Der Himmel ist das Beste, was uns passieren kann. Das Allerbeste. Am Ende habe ich für sie gebetet. Und sie hat Dinge bei sich verändert. Das war jetzt nicht so, dass Gott einfach plups ein Wunder getan hat. Sie musste durch die ganzen OPs und alles gehen. Aber das waren komplizierte Sachen. Herz-OPs und so weiter. Und dann noch mit Tatütata und so weiter. Sie hatte Angst vor der OP, Angst vorm Sterben. Natürlich wollte sie nicht sterben, aber nur Angst nach allen Seiten. Und diese Angst, da hat sie bei sich etwas verändert, dass sie auf Gott geschaut hat und sich gesagt hat, ich kann nicht tiefer fallen. Herr, keine Angst mehr. Da hat sie Dinge verändert und sie ist am Leben geblieben. Dann war ich bei einer anderen Frau und Gott sagte mir auch, sie wird sterben. Das sind keine guten Krankenbesuche. So wünsche ich mir das nicht. Und da ging es darum, dass sie auch bei sich etwas verändern sollte. Aber das sagte der Herr mir vorher. Sprich mit ihr, den und diesen Punkt muss sie verändern. Unter anderem war es, dass sie ihrer Familie gegenüber in Liebe wandeln muss. Sie soll in Liebe wandeln. Und kein Außenstehender weiß, wie eine Ehe läuft, wie die Familie läuft. Im Gottesdienst können alle die Hände heben und sagen Halleluja und einer will geistlicher erscheinen als der andere. Aber wie man dann zu Hause ist, das weiß nur die Familie. Und ich sagte, Gott hat mir gesagt, den Punkt musst du verändern. Nee, ich bin nicht schuld. Und dann sagt sie, Markus, aber ich habe meinem Ehemann vergeben. Sag ich, das ist gar nicht der Punkt, ob du ihm vergeben hast. Du musst bei dir Dinge verändern. Die Dinge werde ich nicht ändern. Sag ich, dann wirst du sterben. Ich will nicht sterben. Na, dann musst du die Dinge ändern. Nee, die werde ich nicht ändern. Dann wirst du sterben. Na, ich will nicht sterben. Und diese Frau ist gestorben. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich bin aus diesem Krankenzimmer rausgegangen, habe mit ihrem Ehemann gesprochen. Sowas fällt dir nicht leicht. Hab gesagt, Gott hat mir gesagt, deine Frau wird sterben. Ich wollte ihn vorbereiten. Er sagt, ich weiß. Er war schon vorbereitet. Weißt du, wenn Gott etwas sagt, meinetwegen auch ein Gerichtswort, dann ist das niemals so, dass es tatsächlich so kommen muss, sondern Gott will uns immer zur Umkehr leiten. Und deshalb, wenn deiner Not nicht begegnet wird, gib nie Gott die Schuld. Jemand hat mir tatsächlich mal gesagt, ich habe Gott um etwas gebeten, das kam nicht so und ich bin dermaßen verletzt davon, aber ich habe ihm das verziehen. Kann man Gott verzeihen? Gott hat mir so wehgetan, ich habe ihm das verziehen. Da stimmt was grundsätzlich in diesem Gottesbild nicht. Such niemals die Schuld bei Gott. Niemals, niemals. Gott hat immer recht. Die Stellschrauben, etwas zu verändern, sind immer bei uns. Aber Gott wird dir helfen. Und Gott wird dich korrigieren, indem du Predigten hörst, indem du die Bibel liest. Du musst den Redner, das Reden Gottes, musst du annehmen. Sonst kannst du den Segen Gottes nicht annehmen. Du musst, gut, 2. Korinther 6 habt ihr gefunden hier inzwischen, ja. Ja, manche brauchen was länger, das zu finden. Vers 11, 2. Korinther 6, Vers 11. Paulus wirbt hier sozusagen um die Korinther. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Und dann am Ende vom Vers 13, lasst es auch in euch weit werden. Kapitel 7, Vers 2, gebt uns Raum in euren Herzen. Eng ist es in euren Herzen. Nehmt uns an. Sie haben ihn nicht angenommen. Und Paulus schreibt, wenn man das alles zusammentut, deshalb sind so viele Kranke unter euch. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben andere Sprecher angenommen, die irgendwas Komisches gelehrt haben dann. Aber den Paulus haben sie nicht angenommen. Und er wirbt darum. Er wollte, dass sie gesegnet sind. Und sie haben ihn nicht angenommen. Es geht also darum, dass du dich deinem Prediger, deinem Pastor öffnest und dich nicht verschließt. Weil der Segen Gottes, das habe ich vom Jens Garnfeld gelernt, der Segen Gottes fließt durch menschliche Kanäle. Und wenn du dich dem verschließt, weil du sagst, ich folge nur Jesus nach, ich empfange den Segen direkt. Natürlich brauchst du keinen Priester als Vermittler. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass Gott Gemeinde eingesetzt hat. Und diese Prinzipien, die müssen wir kennen, wie der Segen Gottes zu uns fließt, zu uns kommt. Und was diesen Segensfluss aufhält. Also empfange den Prediger, denjenigen, der das Wort bringt, damit du das Reden Gottes empfangen kannst und dann den Segen Gottes empfangen kannst. Manchmal ist das so, dass Leute nach Hause gehen und sagen, der Pastor hat direkt in mein Leben reingesprochen. Woher kennt der meine Situation? Und dann kommst du nächsten Sonntag wieder, genau wieder meine Situation. Drehst dich vielleicht zu deiner Frau, sag mal, petzt du hier? Der genau meine Situation. Und andere sitzen im selben Gottesdienst und sagen, ich wünschte mir, Gott würde zu mir mal reden. Im selben Gottesdienst, wo derselbe Pastor spricht. Das hat doch mehr damit zu tun, wie du dich öffnest oder verschließt. Wenn du einer Person, einem Leiter, einem Prediger vertraust, vertraust du dich ihm an. Und Gott hat die Chance, direkt in dein Leben hineinzusprechen. Wenn du dich aber innerlich verschließt, dann kannst du beten und fasten, Herr, segne mich, Herr, segne mich. Gott will ja segnen, aber du drehst den Hahn zu und der Segensfluss kommt bei dir nicht an. Aber zu deinem Nachbarn, aber zu dir kommt dieser Segensfluss nicht an. Lass uns mal zum Lukas 5 gehen. Oder ich werde mal einige Dinge überspringen hier. Ich zitiere das mal bloß so, ihr kennt das sicherlich, wo Jesus da in Kapernaum war und der Gelähmte wurde dann durchs Dach gelassen. Aber dort in Lukas 5 heißt es, ist das Vers 17 oder so, wo es, und die Kraft des Herrn war da, so dass er heilen konnte. Die Kraft des Herrn war da, so dass er heilen konnte, aber es wurde niemand geheilt. Ja, später der Gelähmte, aber stellt euch vor, wegen der Menschenmenge wären sie nicht durchgekommen. Stellt ihr vor, sie wären nicht durchgekommen, dann würde es heißen, die Kraft des Herrn war da, aber niemand wurde geheilt. Und wir, in unserem Denken ist das oft so, jemand wird geheilt, aha, die Kraft Gottes war da. Aber die Kraft Gottes ist immer da. Wo immer das Evangelium verkündigt wird, ist die Kraft Gottes da. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung, Heilung, Befreiung für alle, die daran glauben. Wo immer das Evangelium verkündigt wird, ist die Kraft Gottes da. Wo immer Jesus ist, ist die Kraft Gottes da. Wo immer der Leib Christi ist, ist die Kraft Gottes da. Die Kraft des Herrn war da, aber es wurde niemand geheilt. Es ist also möglich, dass die Kraft Gottes unter uns ist, dass der Geist Gottes unter uns ist, dass der Segen Gottes unter uns ist, aber niemand wird gesegnet. Also das ist möglich. Das wünschen wir uns nicht so, aber das ist möglich. Dass Gott redet, aber niemand empfängt's. Dass Gott segnet, aber niemand empfängt's. Dass die Kraft zu heilen da ist, aber niemand wird geheilt. Stell dir vor, du wärst in dieser Versammlung. Und Leute haben das beobachtet. Wow, der Gelähmte, geheilt. Und jetzt gehen die Leute nach Hause und fragen sich, aber meine Rückenschmerzen habe ich immer noch. Wie kommt das? Gott hat vor ihren Augen Wunder getan und andere, der eine geht gesund nach Hause und der andere ist immer noch krank. Das hat damit zu tun, wie der Redner empfangen wird. Weißt du, in Lukas 5 war das nämlich, da heißt es ja, der Raum war voller Pharisäer und Schriftgelehrte, die aus allen Dörfern dort aus Judäa und von überall gekommen waren. Ein paar Tage zuvor, eine Zeit zuvor, hatte Jesus nämlich eine Heilungserweckung dort gehabt. Der heilt die Schwiegermutter des Petrus, preist dem Herrn für Schwiegermütter. Und die ganze Stadt kommt dann am Abend zusammen und er heilt sie alle. Und das hat sich in Windeseile rumgesprochen. Das hörten auch die Pharisäer. Ach, Jesus ist wieder in Kapernaum. Wir kommen. Die anderen waren da mit ihrer Feldarbeit beschäftigt. Und die Leute hatten ja Zeit, die Pharisäer. Die waren also die Ersten da. Jetzt kommen die anderen nach Feierabend dorthin. Sagen, ist ja alles schon voll. Weißt du, vor ein paar Tagen war Jesus da und alle waren erwartungsvoll. Und jetzt sitzen die Pharisäer da. Mal sehen, was der wohl drauf hat. Und sie haben ihn nicht angenommen. Der ganze Raum war voll. Und die Kraft Gottes war da, wie ein paar Tage zuvor. Aber niemand wurde geheilt. Könnt ihr das sehen, in welchem Zusammenhang das steht? Und jetzt vielleicht noch 1. Timotheus Kapitel 4, ab Vers 9. Und das ist die letzte Bibelstelle jetzt. 1. Timotheus 4, ab Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Achte mal drauf, besonders der Gläubigen. Ich dachte, die Gläubigen sind ja gerettet. Er ist ein Retter aller Menschen und ganz besonders der Gläubigen. Also muss dieses Wort Errettung noch mehr beinhalten als nur wiedergeboren werden. Ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Also die Verheißung gilt besonders uns, dass Gott uns segnen möchte, uns heilen möchte, uns befreien möchte. Besonders der Gläubigen. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch, werden geschmäht. Gott, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Komisch, dass Paulus dem Timotheus das schreibt. Du bist ein junger Mann, niemand soll dich verachten. Timotheus hat vielleicht eine SMS zurückgeschrieben, ja, das sagt mal der Gemeinde, dass die mich nicht verachten. Timotheus, ich sag dir, niemand soll dich verachten, ja, das musst du denen sagen. Das heißt, der Timotheus sollte sich so verhalten, dass ihn niemand verachtet. Aber auch von der Gemeinde natürlich, niemand sollte ihn verachten. Und sei jetzt den Gläubigen ein Vorbild, Wort und Wandel in der Liebe, im Geist und so weiter. Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen, das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Und so weiter, jetzt Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Paulus schreibt also Timotheus, pass mal auf, achte auf dich selbst. Gott ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Achte auf dich selbst, bleib im Wort, meditiere, das bleibt dabei, entwickle dich weiter. Dann wirst du dich selbst retten und alle, die auf dich hören. Und zwar nur die, die auf dich hören. Nur die, die auf dich hören. Gott ist ein Retter aller Menschen. Gott ist hier durch den Heiligen Geist und er will segnen. Er will heilen. Er will Antworten geben. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass es besonders seinen Kindern gut geht. Und er schreibt jetzt dem Timotheus, du wirst dich selbst retten und alle die, die auf dich hören, die nicht auf dich hören, da wird der Segen durch dich fließen. Aber die, die nicht auf dich hören, die gehen leer aus. Und die Frage ist jetzt, bist du noch zu retten? Weil nur wenn du hörst, bist du zu retten. Kannst du das sehen? Die Frage ist also, bist du noch zu retten? Ich hoffe schon, ja. Bist du noch zu retten? Manchmal verhalten sich ja so Kinder so, dass man sagt, bist du noch zu retten? Und das ist die Frage Gottes. Sag mal, bist du noch zu retten? Du wandelst dich in Liebe, sag mal, bist du noch zu retten? Du verachtest deinen Pastor, sag mal, bist du noch zu retten? Du hörst nicht drauf, was er sagt, bist du noch zu retten? Aber könnt ihr sehen, wie der Segen Gottes fließt, indem du dein Herz öffnest und darauf achtest, was gesagt wird? Und nicht meinst, ich lese zu Hause die Bibel, das reicht. Ich gucke mir einen Fernsehprediger an, im schönen weichen Sessel, das reicht. Es gibt einen Segen, den du nur innerhalb der Gemeinde empfangen kannst. Nur innerhalb der Gemeinde. Wenn wir das verstehen, ich sagte, du lässt keinen Gottesdienst aus. Du lässt kein, egal was das ist, keine Gebetsversammlung, kein Gottesdienst, kein Bibelseminar, du lässt nichts aus, keine Erweckungsversammlung, du lässt nichts aus, weil du merkst, da ist der Segen Gottes. Halleluja, preise Gott. Ich sehe dich gerade so vor mir. Der Herr sagt dir, bei mir sitzt du in der ersten Reihe. Und ich habe einen Plan für dich. Ich habe dir einen Weg vorgelegt auf dem du wandeln sollst. Und bei mir sitzt du in der ersten Reihe. Und deshalb ändere dein Denken, dass du dich selbst so siehst, dass du in der ersten Reihe bei Gott sitzt. Ich weiß nicht genau, was das für dich bedeutet. Halleluja. Halleluja. Und lass uns das einfach so abschließen. Der Segen Gottes ist hier. Und Gott ist bereit zu segnen. Dass ich weiß, ich bin der Gastsprecher hier. Aber ich bitte euch, dass ihr mit vorkommt. Ist sonst nicht meine Art, Pastoren einzuspannen und irgendwo so jetzt. Aber kommt einfach nach vorn, weil ihr seid die Pastoren hier. Und durch euch fließt der Segen. Und oftmals ist das so, erlebe ich, wenn wir Gastsprecher haben, dass die Leute, und dann sagt, möchtest du gesegnet werden? Die gehen zum Gastsprecher. Manche Leute wollen all ihre Probleme nur dem Gastsprecher sagen, nicht dem Pastor. Ich will die auch gar nicht hören. Ist eine ganz andere Geschichte da. Ne? Aber wenn wir das verstehen, dass wir nicht immer auf Extravaganz oder auf Leute, die wir sonst gar nicht kennen, weil du kennst mich ja gar nicht weiter. Du weißt ja gar nicht, wie ich drauf bin. So. Aber eure Pastoren kennst du. Und dass du dein Herz ihnen gegenüber öffnest. Und ich werde mich mehr zurückhalten, aber wenn du den Segen Gottes empfangen möchtest, sei es Heilung, sei es Befreiung, ein Zuspruch, sei es eine neue, frische Salbung, dass du nach vorn kommst und eure Pastoren werden für dich beten. Ist einfach, ne? Ich sage einfach, ihr segnet und das habe ich gar keinen Leistungsdruck jetzt.